Narzissmus und Bindungsangst. Der Podcast mit Mauro Butler. Herzlich willkommen zur vierten Episode. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und das heutige Thema, das beschäftigt sich mit Stalking und der passiven Aggressivität. Wie komme ich auf die Idee? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich war gestern auf einer Geburtstagsparty und ich habe mich dann so unterhalten und ja, inzwischen mit ein bisschen mehr Wissen über die ganze Problematik, was Bindungsängste betrifft oder auch Narzissmus, da bin ich immer so ganz hellhörig, wenn jemand was erzählt, so schau mal, was mir gerade passiert ist. Und wenn ich dann so erwähne, ich kenne mich da ein bisschen aus. Ich bin zwar natürlich kein Therapeut oder sonst was, aber kann dazu mal was sagen, wenn du willst. Kannst ja mal nachforschen, ob das vielleicht bei dir auch passt. Und ja, die Geschichte kam mir halt extremst bekannt vor. Und da waren einfach diese Parallelen. Und zwar geht es jetzt nicht allgemein um das Stalking eines Narzissten, der verlassen wurde, sondern es geht darum, wie ein Mensch, der unter einer Bindungsangst lebt und es sich abschottet, wie er schafft, sozusagen die Vorzeichen umzudrehen, wie er sich zum Opfer macht, beziehungsweise es so darstellt, als ob er das Opfer wäre. Und da werden einem dann natürlich Dinge auf einmal vorgeworfen, wo man denkt, so hoppala, Moment, das stimmt jetzt aber nicht so ganz, ne? Und klar, es dient einmal zum Selbstschutz, das denke ich mal, weiß inzwischen jeder, der hier schon ein bisschen am Ball ist. Und klar, das Selbstwertgefühl, dass das sozusagen nicht vorhanden ist, muss geschützt werden und natürlich die Angst, aufgedeckt zu werden, dass es also sozusagen an die Öffentlichkeit kommt, was mit mir nicht stimmt, muss ich mich verteidigen und sagen, oh, dieser böse Mensch, schaut mal, was der mit mir gemacht hat, der hat mein Leben ruiniert und der ist so böse und der hat mich, ihr wisst ja, ne? Also ich denke mal, dem einen oder anderen wird es jetzt sicherlich schon ein bisschen bekannt vorkommen. Und ich möchte mal kurz erzählen, was die Geschichte war, die mir ein guter Freund erzählt hat. Und zwar war er auch in einer Beziehung, die eine Fernbeziehung war. Also man hat in zwei verschiedenen Städten gelebt und hat dann, wenn man sich getroffen hat, war alles schön und gut. Und dann kam sozusagen der Moment, wo man gesagt hat, okay, wir ziehen zusammen. Man hat sich gemeinsam ein Heim geschaffen, ja, Schritt für Schritt. Und dann, als es dann ja soweit war, da hat sie einfach einen Schlussstrich gezogen. Und ganz sehr, sehr eindeutig kann man das natürlich schon so vom Verlauf her, wie er das erzählt hat, als eine ganz klare Bindungsangst sehen, Panik bekommen, von Herzrasen geredet. Also im Grunde genommen habe ich sowas Ähnliches ja auch schon in meinen Posts mal geschrieben. Also mir ist dann sowas ja tatsächlich auch schon widerfahren in der Art. Und da habe ich so gesagt, Mensch, ich glaube, da hast du echt jetzt irgendwie ganz großes Pech gehabt, ne? Hab mich dann auch erinnert, so, als er dann so meinte, ja, und jetzt behauptet sie, ich würde sie stalken. Also die ganze Geschichte ist jetzt schon über ein halbes Jahr alt und hab dann gefragt, wieso, was hast du denn gemacht und so. Meinte er, ja, am Anfang habe ich Kontakt mit der Mutter aufgenommen, habe damals zwei, drei E-Mails geschrieben und dann habe ich den Bruder kontaktiert, der, ja, so mit der Hoffnung, dass der vielleicht ein gutes Wort einlegen kann. Und im Endeffekt, was dann passiert ist, es kam genauso wie ich das auch erlebt habe, es kam einfach nur die Antwort, hey, lass das, du stalkst mich und wenn du das nicht sofort unterbindest, dann mit Polizei und Anwalt eingeschaltet. Also wer meine Posts gelesen hat, das ist sozusagen identisch, ne? Also das ist also sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich geschrieben habe und da beziehungsweise auch erlebt habe. Ja, und dann ja, ist man auf einmal sozusagen der Stalker und der hat irgendwie ja, ein paar E-Mails geschrieben, dann zwei Briefe und nochmal hier ein Buch geschickt von der Stefanie Stahl, aus dem ich auch gleich zitieren werde. Aus dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Ein absolutes, grandioses Buch in meinen Augen. Das sollte einfach jeder Mensch lesen. Das ist für jeden gut, egal was. Also jeder findet hier etwas für sich und kann an sich arbeiten und kann einfach noch optimieren. Und es ist eine absolute Kaufempfehlung. Ich Stefanie Stahl von Kailash Verlag ist zurzeit auch immer noch im Spiegel Bestsellerliste. Der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme ist der Untertitel. Und ja, das ist ganz toll, grandios. Es ist mir einfach gestern bei diesem Gespräch ist mir das eingefallen. Mensch, das steht da genauso drin, was du mir hier gerade erzählst. Und deshalb werde ich das jetzt gleich mal vorlesen, so anderthalb Seiten. Und ja, da ist es sozusagen, ist das passiert, in den Briefen stand natürlich schon drin, pass mal auf, so nach dem Motto, so wie ich das verstanden habe, ich habe da schon entdeckt, das und das und das ist passiert und das kommt mir echt sehr komisch vor, du ja machst das und sagst das und das stimmt alles so gar nicht in meinen Augen, das bist ja das bin nicht ich, was du hier beschreibst und so weiter und so fort. Also da war schon so eindeutig so eine Tendenz da, okay, da ist jetzt irgendwas verdreht, da stimmt was nicht. Und das hat er mitgeteilt und dadurch war dann auch sozusagen war dann ja Pumpe. Und in den Büchern oder in einem Buch von Stefanie Stahl steht auch drin, ich glaube, das war vom Jein zum Ja, wo sie empfiehlt, schickt dieser Person einfach dieses Buch, weil sie sieht darauf hin, pass auf, ich glaube, du hast eine Bindungsangst, lass uns da mal drüber reden, lies dir das Buch durch als Grundlage und vielleicht können wir das ja auch gemeinsam angehen, ja, und dann gibt's eben die Option, also nicht die gibt's die Antwortvariante, ja, keine Reaktion, abblocken, dicht machen oder sagen, oh, okay, danke für den Hinweis, das ist aber interessant, das höre ich mir mal an und ja, wenn man die Reaktion hat, dass hier dicht gemacht wird, dann empfiehlt sie auch tatsächlich, dann soll man einfach das Weite suchen und sich einfach damit beschäftigen, warum ist mir das passiert, was stimmt bei mir nicht, habe ich selber vielleicht auch so diese Bindungsangst, oftmals finden sich auch Bindungsängstliche unterbewusst, weil das halt passt, ne? Und dann muss man nachschauen, ja, warum? Oder warum, wenn man mit einer Narzissten in Kontakt kam, ja, warum habe ich das mit mir machen lassen? Warum habe ich mich so wahnsinnig scheiße behandeln lassen? Warum habe ich so viel Geld für diesen Menschen ausgegeben? Warum habe ich mich komplett aufgeopfert, war bereit, alles aufzugeben und dann sowas? Warum, wieso können Menschen das mit mir machen? Und da gibt es definitiv die Antworten. Die kann ich jetzt natürlich nicht geben, die sind individuell, aber ja, ich habe sie ja auch gefunden und sehr, sehr interessant. Und es bringt einen irrsinnig weiter. Es ist, ich jedenfalls, wenn ich jetzt so sehe, bei manchen Personen, wo ich mich gewundert habe, Mensch, stimmt denn da nun nicht oder wieso ist der denn nur so? Ja, inzwischen kann man das sich relativ einfach alles erklären. Entschuldigung, selbst wenn es nicht genau stimmt, aber eine Tendenz wird, es wird schon irgendwie so in die Richtung gehen. Und das ist natürlich toll, ne? Weil man wird dadurch souveräner und kann auch ganz anders reagieren und dann auch vielleicht mal auf eine bestimmte Reaktion an entsprechend souveräner reagieren. Ja, genau, jetzt ist es so, die Sachlage ist jetzt so, dass ja er als der Stalker dasteht und sozusagen, dass auch hier auch selber an allem schuld ist, dass jetzt alles zerbrochen ist und man aufgegeben hat und da gemeinsam ein ein Haus sich gekauft hat und er ist jetzt an allem schuld und fragt sich so, Mann, stimmt, was ist denn da los und Stalking und ich habe ihm dann nochmal erklärt, was Stalking ist, das werde ich jetzt nicht an dieser Stelle tun. Ich werde im Anschluss an diesen Podcast werde ich noch ein Video verlinken von der Polizei, das zeigt, was Stalking ist. Und Stalking ist nicht, wenn man versucht, mit jemandem Kontakt aufzunehmen, der sich einfach auf krankhafte Art getrennt hat, der einfach die Schotten dicht gemacht hat, der gerade wenn man, wie das jetzt auch hier der Fall war, zusammenziehen wollte und es eigentlich überhaupt gar keine Anzeichen gab, es keinen Streit gab, nichts und man nur im Grunde genommen alles dafür gemacht hat, dass das was wird. Und dann versucht, Kontakt aufzunehmen, um nochmal ein klärendes Gespräch zu führen. Das ist sicherlich kein Stalking. Und auch wenn man der Person ein Buch schickt oder einen Brief schreibt, das waren sogar auch noch handgeschriebene Briefe, nicht mal E-Mails, hat sich richtig Mühe gegeben, dann ist das kein Stalking. Also schaut euch das Video gleich an. Ihr werdet sicherlich auch den einen oder anderen hier unter uns haben, der richtige Stalking-Erfahrungen hat und ja, jetzt redet sozusagen seine Ex-Partnerin von, ja, ich bin das Opfer, ne, also ich bin, es ist unglaublich, diese Parallelen, also einmal zu dem, was mir passiert ist, zu dem, was anderen passiert ist, zu dem, was in der Literatur steht, es ist schon sehr, sehr grandios erforscht und erfasst und das macht es ja so schlimm, wir die jetzt nicht darunter leiden, die das von außen erkennen können, die man es ist so eindeutig, ne, aber man kommt einfach nicht dran. Es ist keine Chance. Man kann das eigentlich dann auch nur über sich ergehen lassen und sagen, ja, okay, gut, dann bin ich halt in deinen Augen der Stalker. Also sagen kann man es eh nicht, weil es gehört ja eh keiner zu, aber man muss dann natürlich dafür sorgen, dass man in seinem Freundeskreis das klarstellt, dass das hier nicht der Fall ist und dass man darf sich das natürlich nicht gefallen lassen. Und natürlich darf man jetzt keine Gegenkampagnen starten oder sonst was oder die Person schlecht machen oder das ist, ja, im Grunde genommen, das ist ja dann auch schon wieder eine gewisse Aggressivität, aber man muss schon so in seinem engeren Freundeskreis das klarstellen, hey, passt mal auf, so und so war's und ich sehe das nicht so und auch mal nachfragen, wie seht ihr das denn, wie seht ihr mich, bin ich wirklich so oder kann das sein oder... Und dann werdet ihr auch relativ schnell die Rückmeldung bekommen, okay, no, nee, das bist du nicht, mach dir da mal keine Sorgen, da läuft ganz was anderes schief und im Endeffekt, die guten Freunde sagen dann auch, Mann, sei froh, dass du aus der Nummer raus bist und sie werden zu einem halten und sie werden auch dann jemanden helfen, wieder auf die Beine zu kommen und genau, das nennt man sozusagen dieses Abblocken, ne, das Abblocken, das ist ja, ich habe auch schon über Ghosting was geschrieben oder glaube ich sogar auch schon mal im Podcast was erwähnt. Es ist einfach diese passive Aggression ist mit Abstand so die stärkste Waffe, die es gibt. Und man ist sie einfach so machtlos ausgesetzt. Und ich lese das mal hier vor. Die passive Aggression bzw. der passive Widerstand ist auf den ersten Blick nicht so leicht durchschauen. Ein Mensch, der sich passiv-aggressiv verhält, teilt seinem Gegenüber nicht offen seinen Willen mit, sondern verweigert sich durch größere und kleinere Sabotageakte. Diese laufen im Kern alle darauf hinaus, dass die Person einfach genau das nicht tut, was von ihr erwartet wird. So werden Zusagen zwar gemacht, dann aber vergessen oder einfach nicht eingehalten. Also das sind tatsächlich so, können wichtige Zusagen sein. Ja, du kannst hier bei mir, keine Ahnung, du kannst hier gemeldet bleiben und wenn das dann so und so ist, dann erst melde ich dich ab und dann wird es halt vergessen, wird man trotzdem abgemeldet und hat danach Ärger mit dem Finanzamt oder sonst was. Ne? Also alles schon vorgekommen oder einfach so, Dinge, die versprochen werden, werden einfach nicht gemacht. Und denkt mal drüber nach, wird sicherlich dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Ja, oder sie werden halt wirklich quälend langsam umgesetzt. Oder Fragen werden nicht beantwortet. Einfache Fragen, was hat denn das jetzt gekostet? Was hat der neue Teppich gekostet? Und es kommt einfach keine Antwort. Und es ist so. Eine typische Form des passiven Widerstandes ist es auch, das sogenannte Mauern. Man lässt den anderen einfach auflaufen. Da hilft kein Betteln und kein Flehen. Dahinter verbirgt sich das Schattenkind, das meint, in der Beziehung zu Person B viel zu viel Kompromisse eingehen zu müssen. Das ist jetzt tatsächlich so, das ist dann eine falsche Wahrnehmung. Ich lese mal das weiter, was die Stefanie Stahl hier noch schreibt. Einer meiner Klienten war beispielsweise gegen seinen Willen zu seiner Lebensgefährtin nach Trier gezogen, obwohl er lieber in seinem Heimatort geblieben wäre. In dem Fall jetzt, von dem ich gerade beschrieben habe, ne, von meinem gestrigen Gespräch, ja, man zieht zusammen und anscheinend war da jemand nicht mit einverstanden. Dies hatte er ja unterschwellig so verübelt, dass er fortan jegliche Lust an sexuellen Aktivitäten verlor. Sexuelle Lustlosigkeit ist eine häufige Ausdrucksform der passiven Aggression, bei Männern wie bei Frauen. In diesem kleinen Beispiel zeigt sich übrigens, wie wichtig es ist, die Verantwortung für seine Entscheidungen zu übernehmen. Ja, eigentlich weiß man das, aber bei solchen Persönlichkeiten, die unter solch einer Störung liegen, ja, das können sie natürlich nicht, ne? Entscheidungen übernehmen ist sehr, sehr schwierig. Und dann, ja, und wenn dann was schief läuft, auch dann noch zu sagen, okay, gut, da bin ich jetzt aber mit dran schuld, dass es schiefgelaufen ist. Nein, das geht natürlich überhaupt gar nicht, weil damit gesteht man ja ein, dass man eine Schwäche hat und, wie wir wissen, Narzissten, aber beziehungsweise ich denke auch, dass die Bindungsphobiker, die auch in diese Richtung ja tendieren, die haben natürlich keine Schwächen. Immer nur die anderen sind schuld, alle anderen machen die Fehler. Man selber ist der Einzige, der normal ist. So, wenn man dann auch in einer narzisstischen Familie lebt, dann ist natürlich nur diese Familie normal. Alle anderen sind schlecht und werden abgewertet. So, der Klient hat sich unbewusst zum Opfer seiner scheinbar dominanten Partnerin gemacht und hierbei nicht reflektiert, dass sich sein Schattenkind freiwillig deren Wünschen untergeordnet hat. Die Charaktereigenschaft der Sturheit ist eng verbunden mit passivem Widerstand. Menschen, die stur und kompromisslos ihr eigenes Ding machen, lösen in ihrem Gegenüber starke Aggressionen aus, weil diese sich so hilflos fühlt, irgendeinen Einfluss auf den Verweigerer zu nehmen. Ist klar. Ne, man hat keine Chance. Man kommt da ja nicht ran. Natürlich lösen auch Menschen, die sich aktiv aggressiv verhalten, bei ihren Zielobjekten Wut aus, sofern nicht die Angst überwiegt. Aber der aktive Angreifer gibt sich wenigstens als solcher zu erkennen und übernimmt insofern die Verantwortung für sein Verhalten. Ja, also es ist wesentlich günstiger für jemanden und auch für die Psyche, wenn man aktiv angegriffen wird und dann sich auch wehren kann, sagen kann, hey, nee, das stimmt nicht, und man ins Gespräch kommt. Und dazu gehört natürlich ein gewisses Selbstwertgefühl. Wer das nicht hat, der wird sich passiv zurückziehen. Und da habe ich gleich auch noch eine kleine Theorie zu. Ist auf jeden Fall die einfachere Lösung. Und sie ist verdammt, verdammt effektiv. Das ist das große Problem daran. Sie ist verdammt effektiv. Der Passiv-Aggressive agiert hingegen unter der Tarnkappe der äußerlichen Ruhe. Ja, er reagiert einfach nicht, macht nichts. In seinem Umkreis, oh, schaut mal, ich bin total entspannt und der dreht durch. Dieses Verhalten kann seinen Interaktionspartner so in Rage bringen, dass letztlich dieser als der Schuldige dasteht, weil er in seiner hilflosen Wut um sich schlägt. In der psychologischen Fachsprache wird letzterer als der identifizierte Patient bezeichnet. Da über den identifizierten Patienten habe ich schon mehrmals geredet und ich denke mal, die meisten, die hier unterwegs sind auf meiner Seite und in meinem Podcast, werden dieses Phänomen schon mal erlebt haben, dass ihnen das alles sozusagen zugeschoben wird. Wobei, das geht ja noch viel weiter. Das heißt, derjenige, der die Symptome zeigt, hier also Wut und Aggression, steht in den Augen der Betroffenen als der Psycho da und nicht der Passiv-Aggressive, der durch seine unterschwellige Manipulation ein gedeihliches Miteinander boykottiert. Jo, so ist es. Es ist genau das ist auch jetzt bei meinem Kumpel, nehme ich mal an, passiert. Dadurch, dass die Partnerin einfach schweigt, nicht reagiert, sich sozusagen totstellt, hat er versucht, mehrmals Kontakt aufzunehmen. Diesen Kontakt hat sie natürlich überhaupt nicht verkraftet, weil da natürlich auch diverse Dinge drin standen, die solch eine Person nicht hören will. Nach dem Motto, dein Selbstwertgefühl ist geschwächt, du bist permanent, du verdrehst Dinge, du spiegelst und was da so alles drin stand. Und dann noch die Bücher dazu. Wenn sie diese Bücher lesen würde, würde sie sich ja komplett entdecken, würde sozusagen in ihr Inneres hineinschauen und es besteht die Gefahr, dass ein Fremder in ihr Inneres reinschaut. Das hat er damit natürlich bewirkt und hat damit wahrscheinlich eine Katastrophe ausgelöst. Menschen, die ein hohes Machtmotiv aufweisen, jetzt wird es auch nochmal sehr interessant, sind im zwischenmenschlichen Umgang anstrengend, weil sie ständig Recht behalten wollen. Es meistens nach ihrem Willen gehen muss oder weil sie sich passiv-aggressiv einer sinnvollen Kooperation verweigern. Wie so oft kommt es auch hier zu der sogenannten Täter-Opfer-Perversion. Das innere Kind des Machtmenschen, das sich als Opfer, in Klammern seiner Eltern, und als Unterlegenen wahrnimmt, projiziert in sein Gegenüber eine scheinbare Dominanz und Überlegenheit, gegen die es sich wehren muss. Durch seine Machtstrategien fügt es dem Gegenüber dann eben jene Ohnmachtsgefühle zu, die es bei sich unbedingt vermeiden möchte. Ich denke mal, das ist recht verständlich geschrieben und wahrscheinlich werden jetzt auch einige aufhorchen. Dieser psychologische Mechanismus, der sich dahinter verbirgt. Die Täter-Opfer-Perversion wird das sogar genannt. Das Opfer, ja, nimmt sich unterlegen wahr und jetzt projiziert es in dieses Gegenüber eine Dominanz, eine scheinbare Dominanz, die es gar nicht gibt. Und jetzt wendet es diese Strategie, diesen Trick der passiven Aggression an, indem es schweigt und jetzt meine Theorie, wo ich mir nicht sicher bin, ob die 100% stimmt. Ihr wisst, ich bin kein Therapeut auch und bin einfach nur ein normalsterblicher Mensch, der ein hartes Ding durchlebt hat und jetzt gerne weiterhelfen will mit seinem Wissen. Und diese Strategie dieser passiven Aggression, die wird erlernt und die wird ein Leben lang wird die immer, immer perfektionierter angewandt. Und irgendwann weiß man, okay, wenn ich in einer Beziehung war, das wird zu eng, dann mache ich einfach die Schotten dicht. Und dann als Nebeneffekt habe ich dann, dass der Ex-Partner durchdreht und ich wieder mich ins Rampenlicht stellen kann und sagen kann, hey, schaut mal her, ich bin so toll, ich bin so stark, ich bin so grandios. Und der kommt damit nicht klar, der kommt mit der Trennung nicht klar oder der stalkt mich. Schaut mal, der hat mir einen Brief geschrieben, obwohl ich ihm gesagt habe, es ist aus und vorbei. Der hat mein Leben ruiniert. Ja, genau, das ist dieser, das ist krass, das ist dieser Mechanismus. Und über die Jahre wird das so eintrainiert, dass das einfach Bestandteil, ich nehme an, wahrscheinlich ist das dann schon fast so ein, ich weiß nicht, ob man das Wesenszug nennen darf oder nicht, aber das ist einfach so eine fest verankerte Strategie, die immer wieder angewandt wird und die immer, immer wieder zum Erfolg führt. Übrigens, ich lese noch mal ein kleines Stückchen weiter. Übrigens können auch Menschen, die im Umgang eigentlich ganz lieb und harmoniebedürftig sind, also so ein liebes, schönes, kleines Mädel, ne, zumindest anfallsweise von einem hohen Machtmotiv besessen sein. Das Schattenkind in ihnen genießt es manchmal, Macht auszuüben, indem es zum Beispiel den Beziehungspartner grundlos verletzt. Auch hier, ich bin mir sicher, einige werden jetzt sagen, oh ja, verdammt, ja, das ist mir auch schon passiert. Ich gehöre da jedenfalls dazu. So berichtete mir eine ganz sympathische und umgängliche Klientin, dass sie öfter mal den Drang habe, wenn ihr Lebensgefährte ganz besonders gut gelaunt und lieb sei, dies mit ätzenden Bemerkungen herunterzuziehen. Sie selbst fand dieses Verhalten ganz schlimm und konnte sich zunächst nicht erklären, aus welchem Motiv sie dies tut. Als wir die einzelnen Situationen analysierten, stellte sich heraus, dass ihr verletztes Schattenkind eine Macht über ihren Partner genoss. Sie rächte sich hierdurch unbewusst an ihrem übermächtigen Vater. Ja, ich finde das unheimlich wichtig, dass man das weiß, dass was da in diesen Menschen abgeht. Ne? Also einerseits, das entschuldigt natürlich nichts. Ne? Das ist trotzdem nicht akzeptabel, was diese Menschen mit einem machen dadurch. Und auch diese völlige Nichtbereitschaft, etwas zu unternehmen, ist auch nicht zu entschuldigen. Aber klar, andererseits, wenn man weiß, das sind solche Mechanismen und die kommen da einfach nicht ran und da macht's ein bisschen einfacher, jedenfalls zu verstehen, dass man selber nicht die große Klatsche hat, sondern dass man hier halt leider mit jemandem zu tun hat, der dieses Problem oder diese Probleme und vielleicht auch dieses ganze Konglomerat verschiedener Zerstörungen und Erlebnisse und so weiter mit sich bringt und nicht anders kann. Ich schau mal kurz. Ja, ich lese noch ein paar Sätze. Das ist nämlich ganz interessant. Eine Ausprägung von Machtstreben ist auch ein stark forderndes Verhalten. Menschen, die sehr fordernd auftreten, haben oft einen unbewussten Glaubenssatz, der sinngemäß lautet: Ich bin zu kurz gekommen. Aufgrund dieser Prägung wägen sie sich schnell übervorteilt. Zum Selbstschutz hat das Schattenkind in ihnen beschlossen, sich bloß nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Es fordert also recht herrisch die Befriedigung seiner Bedürfnisse ein. Hierbei fordern die Betroffenen weitaus mehr, als sie geben. Das sehen sie selbst jedoch nicht, das sehen sie selbst jedoch anders. Durch ihren Glaubenssatz wähnen sie sich eher auf der Opferseite. Im Umgang mit ihnen hat man folglich das Gefühl, Madame bzw. Monsieur ständig durch dienstwillige Gefälligkeiten bei Laune halten zu müssen. In etwas gemäßigter Form geben sie sich einfach recht knauserig. Sie achten sorgfältig auf ihre Rechte, beachten zwar auch jene der anderen, sind aber irgendwie niemals großzügig, weder in finanziellen Dingen noch mit Lob oder Gefälligkeiten. Alles wird auf- und gegengerechnet. Ihr Schattenkind schützt sich durch Raffen. Ja, so, jetzt habe ich hier ganz schön viel zitiert. Vielen Dank, Stefanie Stahl. Ich hoffe, das war in Ordnung. Ich wiederhole nochmal, das ist aus dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich habe das jetzt auch schon mehrmals verlinkt und ich denke mal auch schon ganz gut dazu beigetragen, dass es gekauft wurde. Jedenfalls habe ich schon etliche Rückmeldungen bekommen. Vielen Dank für den guten Tipp, für dieses gute Buch. Und ich werde jetzt dann auch in meinem Blog auf der Seite nochmal eine Seite aufmachen, wo ich die ganzen Bücher verlinke, direkt dann natürlich zu Amazon, wo man es dann kaufen kann. Eine absolute Kaufempfehlung. Hinten dann auch ein paar Übungen und so weiter und auch Tipps. Wo ist der Punkt, wo muss ich aufhören und wo lohnt es sich nochmal weiter nachzuschauen oder beziehungsweise ist da noch Hoffnung, dass das Sinn macht. Und dann aber eben auch für Betroffene gute Tipps. Ja, ich habe dazu natürlich nur die Rückmeldung, als ich das Buch verschickt habe, war dann einfach nur, kam indirekt zu mir. Direkten Kontakt gab es nie wieder nach der WhatsApp. Das habe ich ja schon mehrmals jetzt beschrieben, aber kam einfach nur, also so ein Bildzeitungsniveau lesen wir nicht mehr. Oder lesen wir nicht, oder ich lese das nicht. Und klar, das ist natürlich das größte Lob, das Stefanie Stahl da bekommen kann. Also, weil das zeigt natürlich Volltreffer, in die Mitte getroffen. Aber ja, leider kann die Person das dann halt einfach auch nicht lesen und muss dann natürlich dieses Buch beziehungsweise auch die Person, die das geschrieben hat, abwerten. Damit schützt sie sich wieder und damit sind wir wieder bei diesem Mechanismus, ne? Alles ist schlechter, nur man selber ist gut. Und ganz schön simple Variante, durchs Leben zu kommen, aber natürlich mega, mega ätzend für alle anderen. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht auszuhalten auf Dauer und das ist immer wieder sehr verwunderlich, wie lange Personen in solch einer Beziehung bleiben, über viele Jahre, jetzt waren ja auch schon wieder 29 Jahre, hat gerade jemand geschrieben und hat jetzt erst bemerkt, was los ist und mir fällt das dann immer so ein bisschen schwer, wenn dann solche Personen, die es tatsächlich so lange ausgehalten haben, sich darüber beschweren, wie schlimm und schrecklich und wie sehr dieser Mensch sie zerstört hat und das Leben ruiniert hat und da ist man natürlich schon auch erstens mal ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ist man vollkommen selber schuld, dass man das mit sich machen hat lassen und andererseits, klar, wird das Problem schon so tief sitzen, dass man es einfach nicht bemerkt hat. Aber jeder, der hier unterwegs ist, der hier zuhört, der hier liest, der hat jetzt natürlich auch die Chance, die Fehler nicht bei sich zu suchen oder auch einfach mal aufzuhören, versuchen, dem anderen zu helfen, sondern eben sich selber zu helfen. Und ja, da wird in nächster Zeit auch noch einiges kommen. Aber jetzt kommt erstmal das Forum und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Wir haben da ein paar ganz, ganz tolle Ideen und ich denke mal, das wird euch allen dann auch gut, nicht allen, aber vielen sicherlich gut gefallen. Aber ich werde das dann schon alles rechtzeitig ankündigen und das war jetzt sozusagen mal ein Ausflug zum Thema Stalking, der eigentlich gar nicht so viel mit Stalking zu tun hat, aber es ging jetzt um diese passive Aggressivität, ne, dieses Schweigen, dass das Gegenüber dann sozusagen wahnsinnig macht, der dann den Kontakt will. Und es ist auch mehr als berechtigt, dass man nach einer Trennung ein abschließendes Gespräch will, ein klärendes Gespräch, wo alles besprochen wird, wo nochmal auch über die Dinge, die vielleicht noch finanzielle Dinge, die offen sind oder mit vielleicht ist da ja auch noch was mit Kindern oder die Sachen, die man abholen will, wenn man schon zusammengelebt hat und so weiter und so fort. Und ist dann natürlich ein Unding, wenn jemand sich dann als Opfer von Stalking bezeichnet und das auch noch offen kundtut und einfach die Pole verdreht, um sozusagen auch wieder als der gute, liebe, brave dazustehen, um sich zu decken, um wieder abzutauchen in den Schutzwall, um ja nicht an sich arbeiten zu müssen. Also im Grunde genommen wirklich, ja, nicht zu beneiden, armselig, aber wer weiß, wahrscheinlich dann auch sicherlich bei dem einen oder anderen eine pathologische Sache, beziehungsweise einfach ja auch durch schlimme Erfahrungen, Trauma und und da stimme ich jetzt der Stefanie Stahl zu, wenn dieses Buch, und ich rede jetzt von einem anderen Buch, ich rede vom Jein zum Ja von ihr, wenn man dieses Buch einem Menschen gibt, bei dem man, also wenn man selber das Buch gelesen hat, sich da auch die passenden Notizen zumacht und genau erkennt, ah ja, okay, gut, und sich auch relativ sicher ist, dass man nicht selber derjenige ist, der kann ja auch sein. Ich meine, diese Menschen, von denen ich jetzt gerade rede, die sehen es ja anscheinend wirklich nicht und die wahrscheinlich glauben sie vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht glauben sie auch wirklich daran, dass sie die Opfer sind und es ihnen so schlecht geht und dass derjenige wirklich daran schuld ist. Ich weiß es nicht. Man kann natürlich selber auch nicht sagen, liege ich jetzt richtig oder nicht, ne? Das ist immer noch so das Ding, wo ich auch an mir gezweifelt habe, bin ich jetzt wahnsinnig oder bin ich nicht wahnsinnig? Ich habe mir, und das ist auch kein Geheimnis, ich habe mir professionelle Hilfe geholt, die ich auch immer noch wahrnehme. und das auch irrsinnig viel Spaß macht und mir auch viel bringt. Und ich überlege sogar schon, ob ich so ein bisschen berichte, was da so mit mir gemacht wird und wie das so abläuft. Einfach auch, um zu motivieren, dass ihr das auch macht, weil es ist tatsächlich nichts Schlimmes dabei, sich mal eine professionelle Hilfe zu holen. Das ist eigen, es tut jedem gut. Egal wie gesund man wirklich ist, wie gesund man sich fühlt, es schadet meiner Meinung nach wirklich nicht. Und jeder hat irgendwo so seine Baustellen. Und einfach da mal über sich zu reflektieren, nicht nur immer wieder über die anderen und andere beschuldigen und die haben mir das und das angetan. Nein, die tun mir das auch an, weil ich es zulasse. Und das möchte ich jetzt einfach mal so als abschließenden Satz hier stehen lassen. Ihr müsst euch um euch kümmern. Und das ist auch in einer bindungsängstlichen Beziehung, beziehungsweise in einer Beziehung mit einer Borderliner-Persönlichkeit, dann ihr könnt dort nicht helfen. Und je mehr ihr helft, also man kann schon in einer gewissen Art und Weise helfen, aber das Wichtigste ist erstmal, ihr müsst euch wieder um euer Leben kümmern, weil es ist dann tatsächlich oftmals so, dass man das eigene Leben komplett vernachlässigt und eigentlich nur noch für diese andere Person und macht und denkt und tut. Und da, man kann, wenn es wirklich so war, dann auch wirklich froh sein, wenn es vorbei ist, weil auch wenn es schwerfällt und wenn diese Trennungen, habe ich ja auch schon einen Podcast drüber gemacht, wenn das irrsinnig schwierig ist, da rauszukommen und das auch ganz anders wirkt als eine normale Trennung, wo man sagt, hey, das geht nicht mehr oder ich habe einen anderen kennengelernt und dann redet man miteinander und sagt, ja, stimmt, okay, das war eigentlich schon die letzten Jahre und lass uns das halt machen. Das ist, ja, ganz normal, das passiert einfach. Und aber so auf diese wirklich gestörte Art und Weise auseinanderzugehen beziehungsweise sitzen gelassen zu werden und dann auch noch für alles beschuldigt zu werden und so weiter und so fort, darf man natürlich nicht an sich rankommen lassen und da sollte man dann auch, wenn das Selbstwertgefühl wenigstens noch so ein bisschen da ist, ne, dann macht man einfach da auch wirklich einen Schlussstrich und dann schaut man nach, okay, was war das, warum ist das passiert? Dann kann man aus lernen daraus und sich auch davor schützen, dass es einem nochmal passiert. Aber ja, es kann natürlich auch jemandem wirklich mit gutem Selbstwertgefühl, mit gesundem Selbstwertgefühl passieren, dass man an solch eine Person gerät, sich daran die Zähne ausbeißt, aber es wird dann auch relativ schnell das passieren, was ich eben auch getan habe, ohne es wirklich jetzt zu wissen, ich habe nachgeschaut, was passiert hier gerade? Wie kann es sein, dass mir eine Person Dinge vorwirft, die diese Person permanent macht, beziehungsweise Sachen verdreht, Zusammenhänge nicht erkennt, nicht erkennen will? Also auch so, ja, ich will jetzt hier nicht zu tief ins Detail gehen. Jedenfalls, wenn man merkt, da stimmt was nicht und das dann angeht und in einer normalen Beziehung kann man eigentlich über alles reden und dann auch mal sagen, du sag mal, du also machst hier die ganze Zeit das und das, was ist denn da los? Und dann wird man auch eine Antwort bekommen und sagen, ja Mann, das mache ich, weil du halt das und das und das. Und dann kann man drüber reden, sag mal, okay, sorry, ich achte da mal ein bisschen drauf. Aber bei solch einer Beziehung, ne, mit meinem Bindungsphobiker, beziehungsweise vielleicht auch ja mit dem Narzissten, dann ist vorbei. Das war's dann, ne? Da werden dann die Schotten dicht gemacht, aber ja, aus Selbstschutz. Sie schützen einfach ihr inneres Ich. Ich habe sogar gelesen, wenn dieses Innere aufgedeckt wird, dass es dann zu einer Psychose kommen kann, dass die Person dann wirklich komplett abstürzen und sich wirklich da, die haben Panik, sie haben Angst um ihr Leben und schützen das einfach nur und dann, klar, wird da interpretiert, boah, was habe ich da für einen schrecklichen Menschen getroffen, was macht er mit mir und jetzt sagt er auch noch sowas und das kann ja gar nicht sein und ja, Traurige Sache, aber ja, das sozusagen das Ergebnis von meinem gestrigen Gespräch beim Abendessen auf der Party. Wie es sein kann, dass man, ja, dass man dann auf einmal zum Stalking, zum Stalker wird, obwohl man gar nicht gestalkt hat und die Person, die das ausgesagt hat, auch wirklich davon überzeugt ist, dass sie gestalkt wird. Und um das nochmal klarzustellen, was wirklich Stalking ist, gleich als Post nach dem Podcast das Video. Also die beiden Dinge, die gehören jetzt einfach direkt zusammen. Und dann würde ich mal sagen, habe ich jetzt 40 Minuten. Ich wollte ja immer unter der Stunde bleiben. Ich denke mal, das ist jetzt immer noch okay. Ich danke euch allen fürs Zuhören und ich freue mich, dass jetzt dann die Tage das Forum fertig ist. Und dann wollen wir mal sehen, wie das dann da läuft und wie da der Aufwand ist und wer das dann ein bisschen mitmoderiert und so weiter und so fort. Aber das wird sich alles ergeben. Auf jeden Fall können jetzt auch mal die hier nur passiv lesen, die Seite nicht geliked haben und nur mitlesen, die aber gerne auch zu Wort kommen wollen und mir dann eben auch wahnsinnig lange Nachrichten schicken, was mich, also es freut mich natürlich nicht, dass ich solche schrecklichen Nachrichten bekomme, aber es freut mich natürlich, dass dieses Vertrauen da ist. Und jetzt kann man natürlich auch mal seine Geschichte im geschlossenen Raum unter einem Decknamen niederschreiben, sich freischreiben. Zu dem Thema werde ich dann auch noch mal was posten demnächst, wie wichtig es ist, darüber einfach auch mal zu schreiben. Aber das kommt alles. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören, für eure Treue und freue mich über Rückmeldungen. Und ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, bis bald und wir sehen uns dann auf jeden Fall, oder wir sehen uns nicht, aber wir schreiben uns dann im Forum demnächst. Ich bin sehr gespannt und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Der Mauro.